Heute und nächsten Sonntag haben wir so eine kurze Predigtreihe, in zwei Teilen, wo die Predigtreihe heißt Jesus als Mitte. Und es geht um die Frage der Bibel. Also heute beantworte ich so die Frage, was ist Wahrheit in der Bibel? Und nächsten Sonntag Clemens mit Thema, welchen Anspruch hat die Bibel auf mein Leben? Das war auch die Idee, warum wir jetzt am Mittwoch mit Evening School das Thema haben, der Kanon der Bibel. Also wie ist die Bibel entstanden? Das ist eine Ergänzung zu diesen beiden Predigten. Und ich starte gerne, indem ich euch erzähle, vielleicht die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat, während meiner ganzen Studiumzeit. Es war einen Satz, den ich gelesen habe, und das hat mich tief zum Nachdenken gebracht. Habe ich das original auf Englisch gelesen, das A Bible that means anything means nothing. Die Idee dahinter ist so, eine Bibel, die alles bedeuten kann, bedeutet eigentlich nichts. Die Idee dahinter ist, ich kann einen Text lesen und ich verstehe, sagt man A. Und du liest die Bibel und du verstehst vielleicht B. Und jemand hier liest das gleiche Text und kommt zu einem anderen Entschluss. Also gibt es eine Wahrheit in der Bibel? Oder wie ist es möglich, dass Christen, die alle den gleichen Geist in sich haben, zu anderen Schlussfolgerungen kommen, wenn sie den gleichen Text in der Bibel lesen? Also seit Luther, der die Bibel übersetzt hat, ist es ein Segen, dass wir alle den Privileg haben, die Bibel selbst zu lesen und sie selbst auch zu interpretieren. Die Kirche hat nicht mehr die Autorität, um zu sagen, was die eine Bedeutung ist, die jeden Text haben muss. Aber das bringt auch zu dieser Herausforderung. Was ist dann die Wahrheit in der Bibel, wenn jeder die Chance hat, die Heilige Schrift für sich selbst zu lesen? Habe ich das Recht, zu einem anderen Schluss zu kommen als du? Und gibt es Grenzen? Wo liegen sie, wenn überhaupt? Ja, dieser Begriff der Wahrheit. Ist die Wahrheit etwas Absolutes? Es gibt nur eine Wahrheit? Oder ist es etwas Relatives? Gibt es verschiedene Wahrheiten? Und dieser Zweifel oder dieses Problem, die Menschen schon seit so viel Zeit beschäftigen, was ist Wahrheit, haben schon die griechischen Philosophen darüber diskutiert, finden wir auch eine ganz ähnliche Diskussion in der Bibel. In Johannes 18 gibt es ein Gespräch zwischen Jesus und Pilatus. Ich lese euch das mal vor, zwei Verse hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also zu Jesus, so bist du denn noch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu dem Juden und spricht zu ihnen, ich finde keinen Schuld an ihm. Also die Juden bringen Jesus bis zu Pilatus und sie haben da ein Gespräch, ist nur ein Teil des Gesprächs hier. Und das Gespräch endet so, indem Pilatus fragt, aber was ist Wahrheit? Vielleicht dachte Pilatus hier, Jesus ist ein von diesen griechischen Philosophen. Also die griechische Kultur hat einen großen Einfluss in Rom. Und sagt, okay, jetzt kommt ein dieser Philosophen und spricht mir wieder über Wahrheit. Aber was ist Wahrheit? Für Pilatus scheint es so, dass eine Wahrheit als etwas Absolutes nicht gibt. Und das ist die Frage, die jetzt diesem Predigt versucht zu beantworten. Was ist dann die Wahrheit in der Bibel? Und ich möchte euch drei verschiedene Perspektiven vorstellen, mit denen wir zur Bibel kommen können, wenn wir auf der Suche nach der Wahrheit sind. Die erste ist über die Vernunft. Also es heißt, ich komme zur Bibel als jemand, der neugierig ist oder der wissenschaftliche Methoden benutzt und ich will dieses Buch mal lesen, um zu verstehen, was ist die Logik dahinter, was ist diese Geschichte, die dieses Buch erzählt, wie kann ich das verstehen. Und das, glaube ich, ist eine gute Methode, sich die Bibel zu nähern. Also ich lese das Buch und versuche, diese Geschichte zu verstehen. Werde ich dann wahrscheinlich diese vier Hauptpunkte verstehen. Gott schuf die Welt. Und dann schafft er die Menschen mit dem freien Willen, denn er will geliebt werden, von freien Willen und nicht von Wesen, die ihn lieben müssen. Das würde keine Liebe sein. Die Menschen in seiner Freiheit, sie entscheiden sich, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht den Weg Gottes zu laufen. Gott sagte, sie würden sterben, aber sie merken in dem Moment, dass sie für sich selbst zu leben, sterben sie nicht. Was eigentlich zu den Menschen passiert ist, ist das Gleiche, das zu einem Ventilator passiert, wenn du auf die Steckdose rausnimmst. Also der Ventilator läuft noch ein bisschen, bis der irgendwann aufhört. Denn ohne Strom kann er nicht funktionieren. Und so die Menschen merken, dass auch ohne Gott irgendwann wird das Leben sich ändern. Aber sie können nicht zurück zu Strom gehen. Dann kommt Punkt Nummer 3. Gott nimmt die Initiative. Er wird Mensch. Jesus Christus kommt auf die Welt. Er stirbt für die Menschen. Er ist stärker als den Tod. Er ist wieder auferstanden, geht zurück zum Himmel. Und Punkt Nummer 4, er verspricht uns, er kommt mal zurück. Also ich lese, ich kann das lesen, ich kann das verstehen. Ich kann die Verbindung, die Zusammenhänge zwischen der Geschichte Israels, Abraham, Mose und Jesus verstehen. Und wenn ich denke, okay, Gott schuf uns nach seinem Bild. Und eine der Sachen, die wir haben, so wie Gott, ist Vernunft. Wir können denken, wir können argumentieren. Und ich kann das auch benutzen, wenn ich auf der Suche nach der Wahrheit bin in der Bibel. Es gibt einen Satz von John Wesley, der sagt, die Vernunft ist ein kostbares Geschenk Gottes. Sie ist die Kerze des Herrn, die er in unseren Seelen für einen ausgezeichneten Zweck angebracht hat. Das Problem ist, wenn ich nur durch die Vernunft die Bibel lese, komme ich irgendwann zu meinen Grenzen. Es gibt diese interessante Geschichte, der Chesterton mal geschrieben. Einst kam ein Außerirdischer auf unsere Welt. Und er sah einen Mensch, dieses Wesen, in diesem Planeten. Und er sagt, okay, ich will mal versuchen zu verstehen, was für ein Wesen ist es. Und er kommt schon einen Entschluss. Ah, es ist nicht nur einen Mensch, ein Wesen. Es sind eigentlich zwei, die zusammen geklebt sind. Guck mal, wenn wir auf die Mitte teilen, alles, was wir auf einer Seite finden, finden wir auf die andere. Also wenn auf einer Seite ein Bein gibt, gibt es auf einer Seite ein Bein. Hand, Hand, fünf Finger, fünf Finger. Ohren, Ohren, Augen, Auge. Okay, dieser Außerirdische kommt zu dem Schluss, diesen Planeten leben immer zwei Wesen zusammen und so ist es. Und dann guckt er drinnen im Körper. Den gleichen Prinzip findet er auch. Gehirn, Gehirn, Lungen, Lungen. Bis irgendwann er findet ein Herz hier, aber es gibt kein Herz an der anderen Seite. Und seine ganze Logik zerbricht, er verliert die Hoffnung, ich kann das nicht verstehen. Was für ein Wesen ist das oder was für zwei Wesen sind das? Und es macht nichts mehr Sinn für ihn, weil er hatte eine ganze Logik, seine ganze Vernunft hat etwas gebaut, aber irgendwann merkt er, dass irgendetwas stimmt er nicht. Und dann ist er total frustriert. Wenn ich also die Bibel nur mit meinem Verstand lese, gibt es Momente, wo ich zu meiner Grenze komme. Es gibt auch Teile der Geschichte der Bibel, die sind einfach ein Geheimnis. Ich kann das nicht 100% alles verstehen. So wie Salomo schreibt es in den Sprüchen 25, Vers 2. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Königs Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Also es gibt Dinge, die Gott einfach verdeckt lässt. Das ist Teil seiner Herrlichkeit. Er ist nämlich Gott. Das erklärt auch Blaise Pascal. Er schreibt, wenn man alles der Vernunft unterwirft, so hat unsere Religion nichts Geheimnisvolles oder Übernatürliches mehr. Wenn man die Grundsätze der Vernunft missachtet, so wird unsere Religion unsinnig und lächerlich. Und das Interessante an diesen Geheimnissen, an diesen Teilen, die wir gerade nicht verstehen, ist, dass Gott hat sich gewünscht, dass wir nicht alles alleine verstehen, sondern er offenbart seine Wille oft, wenn wir als Gemeinde, als Gemeinschaft zusammen sind. Es gibt einen Teil, eine Sache, die ich verstanden habe, aber wenn ich in Kontakt mit den anderen Christ komme, was hast du verstanden? Dann ergänze dich. Und wie hast du das verstanden? Und wie hast du das verstanden? Und das ergänzt sich. Wir können das besser verstehen, wenn wir das auch zusammen lesen oder zusammen diskutieren. Und dazu kommen wir zu Punkt Nummer 2. Also ich kann Nummer 1 mit einer Vernunft zur Bibel kommen, aber Nummer 2, ich nenne das hier Tradition. Es heißt, was haben andere Christen von diesen Texten verstanden? Was wurde sich schon gebaut an Auslegungen in den letzten 2000 Jahren? Ich kann die Bibel anhand dessen lesen, was andere über sie geschrieben haben. Und das ist auch eine schöne Art, sich die Bibel zu nähern. Ich kann zum Beispiel zu den Kirchenvätern gehen. Was haben Augustinus darüber gedacht? Origenes, Luther, Calvin, Franz von Assisi, Thomas von Kempfen, Ignatius von Loyola, John Wesley, George Fox. Ich kann einfach tausende von Namen hier nennen. Christen aus der Vergangenheit, die schon diesen gleichen Weg gegangen sind, des Christentums. Aber nicht nur Christen aus der Vergangenheit, sondern was würde Eckhart Vetter zu diesem Text sagen? Was würde Clemens sagen? Was würde mein Connect Group Leiter sagen? Was würde mein Ehepartner sagen? Was würden meine Kinder sagen? Wie haben sie diesen Text verstanden? Und dann können wir das auch, die Wahrheit besser verstehen. Ja, es ist wichtig zu erinnern, dass das Christentum schon 2000 Jahre Geschichte hat. Jesus hat nicht etwas Neues mit uns begonnen, sondern wir bauen weiter in etwas, das schon Milliarden von Menschen diesen Weg schon beschritten haben. Das heißt auch zum Beispiel so in Psalm 78, Vers 3 und 4. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Eltern uns erzählt haben, wollen wir unseren Kindern nicht vorenthalten. Der kommenden Generation wollen wir das Lob des Herrn weitersagen und seine große Macht und die Wunder, die er getan hat. So das, was eine Generation bekommen hat, gibt sie weiter an die nächsten. Der gleiche Gedanke ist auch im Neuen Testament. Paulus schreibt, wir bauen auf einem Fundament, das schon von Propheten und Aposteln gebaut wurde. Also Propheten sprechen von Altem Testament, Apostel von Neuem Testament und wir bauen dieses Gebäude mit Jesus als Eckstein. Das Problem ist, wenn ich mich nur hier in diesem Punkt 2, Tradition, nur die Bibel durch die Tradition schaue, wird das irgendwann, ich nenne das kalt oder leblos, weil letztendlich stelle ich meine Hoffnung, dass was die anderen verstanden haben, eigentlich richtig ist. Wenn ich sage, okay, er hat es so verstanden, hoffentlich hat er recht und ich glaube an das, was er mir sagt. Deswegen gibt es noch eine dritte Perspektive, eine dritte Methode, sich die Bibel zu nähern, wenn ich hier die Suche nach der Wahrheit bin. Und das nennt man die persönliche Erfahrung. Jesus sagte in Johannes 14,6, ich bin die Wahrheit. Und er ergänzt das in Kapitel 16. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, sprich hier über den Heiligen Geist, Jesus nennt ihn Geist der Wahrheit, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also die Bibel ist das einzige Buch, das man in der Gegenwart des Autors lesen kann. Immer. Wenn ich irgendein anderes Buch lese und ich eine Frage habe oder ich möchte mit dem Autor irgendwie in Kontakt kommen, kann ich den Autor eine E-Mail schreiben oder den Verlag eine E-Mail schreiben. Wenn der Autor schon gestorben ist, kann ich mit jemandem ins Gespräch kommen, der diesen Autor kannte oder der diesen Autor schon studiert hat. Aber die Bibel kann ich das all dies machen. Ich kann mit Leuten sprechen, die das schon studiert haben, Leute, die schon mit Gott in Kontakt waren. Aber ich kann das auch, weil der Geist der Wahrheit in uns wohnt, kann ich auch in die Gegenwart des Autors die Bibel lesen. Wenn ich die Suche nach der Wahrheit bin, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn Jesus lebt in uns, kann ich mit ihm zusammen das verstehen. Es gibt diese zwei Unterschiede, die Bibel zu studieren und über die Bibel zu meditieren, nachdenken. Wenn ich die Bibel studiere, ist es wichtig, dass ich ein großes Teil der Bibel lese und dass ich dass ich versuche zu verstehen, was wollte der Autor eigentlich für seine Zuhörer sagen. Also was wollte Paulus zum Beispiel den Korinther sagen, als er einen Brief an sie schrieb? Was meinte Moses für das Volk Israel, als er seine 5 Bücher schrieb? Das heißt, studieren will ich wissen, den Kontext, was war die Idee dahinten, wie sah Israel aus und so. Das ist super. Aber wenn ich über die Bibel meditiere, ist das etwas ganz anderes. Dann versuche ich zu wissen, was will Jesus zu mir sagen mit diesem Text. Nicht, was wollte Paulus an die Korinther sagen, sondern was will Jesus durch Paulus zu mir sagen. Er schreibt zum Beispiel Psalm 1, bringt genau diese Idee. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Oder Josua 1,8. So sprach der Herr zu Josua: Sag dir die Gebote, so die Gebote der Bibel, immer wieder auf und denke Tag und Nacht über sie nach. Also es ist nicht nur, was dieser Text in seinem ursprünglichen Sinn bedeutet, sondern was er für mich bedeutet. Da ist es nicht so wichtig, dass ich einen großen Teil der Bibel auf einmal lese, sondern ich kann mich auf einen Vers konzentrieren. Ich lese einen Vers und ich werde diesen Vers den ganzen Tag wieder kauen, sozusagen. Ich habe es in meiner Gedanken, was will eigentlich Jesus zu mir sagen mit diesem Text? Darüber zu denken, wenn ich aufstehe, wenn ich dusche, wenn ich esse. Was könnte dieser Wort für Bedeutung für mich haben? Es ist nicht so wichtig, den Kontext zu wissen von 1. Jahrhundert, sondern eigentlich nur mein Herz und Jesus mit mir. Wenn ich auf der Suche nach der Wahrheit in der Bibel bin, komme ich zu dem Entschluss, dass die Wahrheit ist weder ein abstrakter Begriff, den ich mit meinem Verstand erfassen kann, noch etwas, das nur Leute aus der Vergangenheit irgendwann, die Kirchenväter, gelebt haben, sondern die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Also wenn ich nach einer Wahrheit bin, auf der Suche nach einer Wahrheit bin, bin ich eigentlich auf der Suche nach einer Person. Es ist zum Beispiel so, wenn jemand mich fragt, okay, wer ist Anna Löwen? Ich kann versuchen zu erklären mit Wörtern. Ja, Anna hat braune Augen, sie hat 3 Kinder, sie ist meine Frau, sie ist eine Designerin. Und ich kann versuchen, 1000 Wörter zu beschreiben, wer Anna ist. Aber wenn du nie mit Anna direkt in Kontakt kommst, wirst du nicht richtig verstehen, wer Anna ist. Also ich bin jetzt knapp 9 Jahre mit Anna verheiratet und es gibt noch Dinge, die ich jetzt neu über sie entdecke. Und wie groß und wie komplex ist noch Gott. Also wenn ich auf der Suche nach der Wahrheit bin, genügt es nicht, mir nicht nur einfach das zu studieren, oder mit Leuten zu sprechen, die diese Wahrheit schon gekannt haben, sondern ich muss direkt mit der Wahrheit in Kontakt kommen, mit Jesus Christus nämlich. Und wenn es passiert, gibt es Zeiten, in denen ich sage, ja, ich habe jetzt verstanden. Ein Arm hier, ein Arm da. Ein Bein hier, ein Bein da. Ich habe Gott verstanden. Ich habe die Wahrheit verstanden. Ich habe jetzt alles im Blick. Es gibt keine Frage mehr. Aber es wird auch immer Zeit haben, wenn wir staunen, denn Gott hat keine 2 Herzen. Es gibt immer Zeiten, wo wir sagen, okay, ich habe das noch nicht verstanden, Gott, ich kann das nicht verstehen. Und zu dieser Zeit hilft auch, dass wir Christen aus der Vergangenheit haben oder Christen mit uns heute sagen, okay, ich bleibe hier, ich bin weiter im Kontakt mit Gott, ich bleibe treu, auch wenn ich das noch nicht 100% verstanden habe, auch wenn ich das noch Fragen habe. Ich bleibe weiter im Kontakt, weil ich weiß nämlich, dass er die Wahrheit ist. Also das jetzt mal kurz zusammengefasst. Wie finde ich die Wahrheit in der Bibel? Das heißt, lies die Bibel durch die Brille von Jesus Christus. Versucht alles, wenn du einen Text liest, durch Jesus Christus, das zu verstehen. Wenn es von einem Tempel spricht, ist es ein Bild für Jesus. Wenn es über ein Volk spricht, ist es irgendwie ein Bild über Jesus. und bitte den Heiligen Geist, mit dir zu sein und dir den Sinn des Heiligen Schriften zu offenbaren. Und nimm dir Zeit, über das, was du gelesen hast, auch zu meditieren, nachzudenken. Und was hilft es mir, dass Jesus die Wahrheit ist? Es hilft mir, indem es motiviert mich, dass ich dieses Buch, die Bibel, immer in die Gegenwart des Autors lese. Es hilft mich zu wissen, dass die Wahrheit eine Person ist und nicht ein Konzept, dass diese Person Gott ist. Und dass es immer Momente gibt, in denen ich staunen werde, in denen ich wieder neu entdecken werde, dass Gott keine zwei Herzen hat, dass es gibt noch mehr Sachen, die ich über ihn erfahren kann. Ich möchte gerne mit euch jetzt nochmal beten. Jesus Christus, du bist die Wahrheit. Gott, es geht so viel mehr, es geht so tiefer. Es ist nicht ein Konzept, es ist nicht etwas, das ich einfach erklären kann, es ist etwas, das ich leben muss, dass ich mein ganzes Leben lang leben muss und trotzdem werde ich das nicht 100% verstehen, aber ich bin in Kontakt mit dir und das ist so gut. Jesus, ich bitte, dass du dich als Wahrheit zu jeder einer von uns offenbarst, dass wir tiefer in diese Wahrheit wachsen und erleben können. Und ich danke dir, dass es auch dein Wunsch ist, sich uns zu offenbaren, sich mit uns in Beziehung zu sein, dass wir durch dich, Jesus, zu einer geistlichen Familie gehören können. In deinem Namen. Amen.